Herzlich willkommen zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. Die tschechische Regierung ist am Mittwoch übereingekommen, dass das Defizit des Staatshaushaltes 2003 nicht höher als 157,3 Milliarden Kronen sein darf. Die Einnahmen- und Ausgabenseiten der einzelnen Haushaltskapitel wurden jedoch noch nicht festgelegt. Die entsprechenden Haushaltsfragen werden auf der Regierungssitzung am 4. September erneut diskutiert. Darüber informierte heute Finanzminister Bohuslav Sobotka. Mit einem höheren Budget könne, so Sobotka, Außenminister Cyril Svoboda rechnen, da die Vorbereitungen auf den EU-Beitritt Tschechiens berücksichtigt werden müssten. Im Budget werde, so der Finanzminister, auch mit den Kosten für ein Referendum über den EU-Beitritt und die entsprechende Informationskampagne gerechnet. Auf ihrer Sitzung in der Nacht auf Donnerstag hat die Regierung den Verkauf der tschechischen Telekom verabschiedet. Finanzminister Bohuslav Sobotka bestätigte heute auf einer Pressekonferenz in Prag, dass der Mehrheitsanteil an dem Unternehmen an das Konsortium aus der Deutschen Bank und der Gesellschaft EDC verkauft wurde. Im Prager Abgeordnetenhaus wird keine Ermittlungskommission installiert, die sich mit der eventuellen Korruption im Außenministerium auseinandersetzen würde. Den Abgeordneten der Opposition ist es heute nicht einmal mit der Stimme der Abgeordneten Hanna Marwanova von der Regierungskoalition gelungen, das Unterhaus von der Errichtung der Kommission zu überzeugen. Der Vizechef der Bürgerdemokraten, Ivan Langer, der den Entwurf zur Errichtung der Untersuchungskommission vorgelegt hatte, schloss nicht aus, dass er ihn auf der nächsten Sitzung erneut unterbreiten werde. In insgesamt 12 Orten an 8 Flüssen im Stromgebiet der Moldau gilt seit heute Morgen Überschwemmungsgefahr höchster Stufe. Aufgrund des heftigen Hochwassers hat die Feuerwehr heute Nacht und in den frühen Morgenstunden mit der teilweisen Evakuierung einiger südböhmischer Gemeinden sowie der Stadt České Budějovice Budweis begonnen. Nach Meinung der Meteorologen wird der Wasserspiegel der Moldau noch heute Nachmittag steigen. Eine 21-jährige Studentin sei in der Nähe der Stadt Písek von einem durch die Wassermassen entwurzelten Baum erschlagen worden, sagte der tschechische Innenminister Stanislav Gross, der in die Krisenregion gereist war, um sich ein Bild von den Unwetterfolgen zu machen. Etwa 2000 Bewohner von südböhmischen Dörfern und Siedlungen mussten ihre überschwemmten Häuser verlassen. Überschwemmt sind ebenso Einrichtungen in den Pilsner Stadtteilen Litice und Koterov. In Koterov kann man bestimmte Objekte nur mit dem Boot erreichen. Nach dem starken Regen sind einige Eisenbahnstrecken in Süd- und Westböhmen außer Betrieb. Wegen der Überschwemmungen wurde der Betrieb am tschechisch-österreichischen Grenzübergang České Velenice-Gmünd eingeschränkt. Der tschechische Grenzübergang České Velenice ist zwar geöffnet, gesperrt ist jedoch die Brücke auf der österreichischen Seite. Geschlossen ist weiterhin der Fußgängergrenzübergang České Velenice-Gmünd Pleileben. Geschlossen sind auch die Grenzübergänge Dolní Dvořiště-Vulovice und Studánky-Weigetschlag. Soweit die Meldungen. Durch unser weiteres Programm begleitet Sie jetzt meine Kollegin Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Die neue sozialliberale Regierung von Wladimir Spidla kann sich seit Mittwochabend offiziell auf das Vertrauen des Abgeordnetenhauses stützen. Wir berichten über die heftige Debatte, die dem vorausging. Außerdem blicken wir im Zusammenhang mit der Vertrauenserklärung für die Regierung auch noch einmal auf die Wahlen zum Abgeordnetenhaus zurück. Und wir verraten Ihnen, was es mit Weintraditionen in der weltbekannten Bierstadt Prag auf sich hat. Im Anschluss an das Tagesecho laden wir Sie dann zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Begegnungen ein. Diesmal geht es um das 5-jährige Jubiläum der Organisation Tandem, die sich dem deutsch-tschechischen Jugendaustausch verschrieben hat. Rund einen Monat ist seit der Regierungsbildung in Tschechien vergangen, doch am Mittwoch stand das Kabinett des neuen Ministerpräsidenten Wladimír Špidla erstmals vor einer echten Feuerprobe. Am Dienstag hatte Spidla eine knapp 50-seitige Regierungserklärung vor den Abgeordneten des Prager Unterhauses abgegeben, die die Grundlage der 4-jährigen Regierungsarbeit seiner Ministerriege sein wird. Eine Erklärung, die für viel Zündstoff in den Reihen der Gesetzesvertreter sorgte, für deren Umsetzung die Abgeordneten aber letztlich dem Spidla-Kabinett ihr Vertrauen aussprachen, wenn auch knapp mit 101 zu 98 Stimmen. Über die Reaktionen, die das Abstimmungsergebnis hervorrief, bzw. jene, die der Abstimmung vorangingen, berichtet jetzt Lothar Martin.
Nun ist es also perfekt. Mit der knappen Mehrheit von 3 Stimmen haben Wladimir Spittler und seine Ministerkollegen am Mittwoch jenen Vertrauensvorschuss erhalten, der einfach notwendig ist, wenn man die bevorstehende Regierungsarbeit erfolgreich in Angriff nehmen will. Der Abstimmung unter den anwesenden 199 Abgeordneten, der Kommunist Josef Hosak hatte ihr aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben müssen, vorausgegangen war eine nahezu 10-stündige Parlamentsdebatte, bei der die Opposition die Regierungserklärung wiederholt scharf kritisierte. ODS-Chef Václav Klaus verkündete zum Beispiel, dass das Regierungsprogramm kein Programm der Prosperität und Freiheit sei, sondern eines der anhaltenden Armut, der Fortsetzung und Verstärkung von Missgunst, Gleichmacherei oder der Invasion des Staates in die Privatsphäre des Einzelnen. Kommunistenführer Miroslav Krivenecek wiederum beanstandete, dass die von den Sozialdemokraten mit den Christdemokraten und der Freiheitsunion Demokratische Union gebildete Regierung ein Betrug am Wähler sei und dessen Willen ignoriere. Die bei den Wahlen mit über 18% als dritte Kraft hervorgegangenen Kommunisten hatten insgeheim gehofft, endlich mitregieren und damit wieder salonfähig sein zu können. Allen Unkenrufen zum Trotz ist sich Premier Spittler sicher, dass sein Kabinett die vor ihm liegende Legislaturperiode durchstehen werde.
Ich denke, es hält die gesamte Legislaturperiode über. Denn es ist in der Tat durchgesprochen und gebildet worden auf einer festen politischen Basis und mit einem politischen Willen. Ich bin überzeugt davon, dass es halten wird.
Kommunistenchef Krivenecek hat da so seine Bedenken, auch wenn er Spittler zunächst zum Abstimmungsergebnis gratuliert.
Folglich denke ich, dass es sich allgemein gehört, ihm zu gratulieren, denn das Ergebnis von 101 zu 98 ist ein respektables Ergebnis. Ich denke aber, dass er es sehr, sehr schwer haben wird.
Der in Portugal urlaubende Staatspräsident Václav Havel wiederum ließ über seinen Kanzleisprecher Martin Krafel ausrichten,
das Abgeordnetenhaus lässt das politische Leben nach den Wahlen mit seinem Votum wieder eine realere Gestalt annehmen. Václav Havels Worten zufolge ist dies umso wichtiger deshalb, weil die Tschechische Republik bereits kurz vor der EU-Mitgliedschaft stehe und es gilt, die bei den angelaufenen Integrationsprozessen erwünschte Dynamik zu erhalten. Der Präsident der Republik ist fest davon überzeugt, dass es der neuen Regierung gelingen wird, ihr Regierungsprogramm zu erfüllen.
Mitte Juni haben die Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus stattgefunden. Nur einen Monat später ist ein neues Kabinett vereidigt worden und nach einem weiteren Monat hat das neu gewählte Abgeordnetenhaus der Regierung Wladimir Spittler das Vertrauen ausgesprochen. In dieser Hinsicht ist alles, wie man so schön sagt, wie am Schnürchen gelaufen. Wir möchten aber noch einmal kurz auf die Wahlen 2002 zurückblicken, die sich unter anderem durch eine im Vergleich zu den Parlamentswahlen vor 4 Jahren um ganze 16% gesunkene Wahlbeteiligung auszeichneten. Mit 58% war es die niedrigste Wahlbeteiligung seit der Wende von 1989 überhaupt. Am Mikrofon ist jetzt Jitka Mladková.
Wenn man sich die Entwicklung in Westeuropa ansieht, dann kann man feststellen, dass man bei der Erscheinung der deutlich gesunkenen Wahlbeteiligung auch in Tschechien voll im Trend liegt. Es gibt offensichtlich gemeinsame Gründe, die hüben wie drüben viele Wähler von den Wahlurnen fernhalten. Einige sind aber auch spezifisch tschechisch. Im Laufe der letzten Jahre waren auch die Tschechen wiederholt Zeugen verschiedener Affären im politischen Bereich, die zum Großteil nicht zufriedenstellend aufgeklärt wurden. Dass sie sich im Endeffekt auch als einer der Gründe für die gesunkene Wahlbeteiligung in Tschechien auswirken, bestätigt der Politologe Robert Schuster.
Viele Tschechen sind apathisch geworden. Kaum haben sie den Fernseher eingeschaltet, die Zeitung aufgeschlagen, schon sahen sie auf der zweiten, auf der ersten, auf der dritten Seite Berichte über verschiedene Affären von Politikern. Diese ganzen Affären, wo dann wirklich die Leute das Gefühl haben, hier geht es wirklich um riesengroße Summen von Geldern, die irgendwo anders effizienter eingesetzt werden können. Das ist, denke ich, das, was die Tschechen am meisten auf die Palme bringen kann und dann dazu führen kann, dass die Tschechen entweder kommunistisch wählen oder dass sie gar nicht zur Wahl gehen.
Die einheimischen Affären geraten merkwürdigerweise schnell in Vergessenheit, genauso wie ihre Protagonisten. Manche Name aber wird sich wohl doch für einige Zeit im Gedächtnis der Nation eingeprägt haben. So zum Beispiel Miroslav Šlof, Berater von Ex-Ministerpräsident Miloš Zeman, der hierzulande zum Inbegriff für eine Sonderkategorie namens Graue Eminenz geworden ist. Oder Karel Srba, Generalsekretär des Außenministeriums und rechte Hand von Ex-Außenminister Jan Kavan, der Zeit in Haft. Nun, Politiker kommen und gehen und mit ihnen in der Regel auch ihre Berater. Zum Beispiel in Schlaubs Ausscheiden aus den obersten Etagen der Politik sieht Robert Schuster etwas mehr.
Dieser Typus von Politikern ist, würde ich sagen, gemäß der momentanen Lage quasi aus der hohen Politik verbannt worden. Also mit gerade nach dem Sieg Wladimir Spittlers und nach dessen Übernahme der Führung der Sozialdemokraten.
Mit dem Sozialdemokraten Wladimir Spittler und seinem Team, sprich Parteigenossenteam, sei ein neuer Stil in die Polizszene eingekehrt, räumen in jüngster Zeit immer wieder Kommentatoren bzw. Politologen ein. Schuster zufolge sei der neue Premier im Vergleich zu seinen beiden Vorgängern, Semmern und Klaus, aus einem anderen Holz geschnitzt. Er wolle ein ehrliches Spiel spielen, meint der Politologe und schlussfolgert:
Falls dieses zur Wirklichkeit wird, dann will ich nicht ausschließen, dass sich in 4 Jahren dieses Regierungsmodell wirklich etabliert und es könnte sogar dazu führen, dass das Ansehen der Politiker sich ein wenig bessert.
Nun, es bleibt nichts anderes als abzuwarten, ob sich das Image der Politiker in 4 Jahren tatsächlich, wie Robert Schuster sagte, ein bisschen geändert hat oder vielleicht auch mehr als das.
Dass die Prager gerne Bier trinken, ist sicherlich kein Geheimnis. Schließlich hat es das tschechische Bier zu Weltruhm gebracht. Dass Prag aber auch auf eine lange Weintradition zurückblickt, ist weniger bekannt. Der Geschichte des Prager Weinanbaus widmet sich die Ausstellung Prager Weinberge im Altstädter Rathaus. Jakub Dischka war für sie dort.
Bereits seit mehr als 1000 Jahren, so erfährt man in der Ausstellung, bauen die Prager ihre eigenen Weinreben an. Als das goldene Zeitalter des Weinanbaus gilt die Zeit zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Vor allem Karl IV., selbst ein großer Weinliebhaber, hat sich während dieser Zeit sehr um den Weinanbau in Prag verdient gemacht. So stellte er den Weinbauern beispielsweise Anbaugebiete zur Verfügung oder er ließ ihnen Steuern. Und die Einfuhr ausländischer Weine verbot er gleich ganz. Doch der 30-jährige Krieg setzte dem goldenen Zeitalter ein rüdes Ende. Vandalierende Soldaten ließen von den Anbaugebieten nicht mehr viel übrig. Erst im 19. Jahrhundert hatte man sich wieder beruhigt und der Wein erlebte seine Renaissance. So entstand beispielsweise im zweiten Prager Stadtbezirk das Anbaugebiet Grebovka. Auf 1,5 Hektar wachsen hier quasi im Stadtzentrum noch heute 12.700 Weinreben, aus denen so bekannte Weine wie Müller-Thurgau oder Rheinischer Riesling gewonnen werden. Das Anbaugebiet in Machalka in Vysočany existiert bereits seit dem 11. Jahrhundert. Vor 2 Jahren wurden dort insgesamt 9 Tonnen der süßen Früchte geerntet. Für Prag eine rekordverdächtige Zahl. Anders als im benachbarten Österreich jedoch, wo interessierten Besuchern Führungen durch die Weinberge angeboten werden, sind die Anbaugebiete in Prag für die Öffentlichkeit leider nicht zugänglich. Wer jedoch mehr über die Geschichte des Prager Weinanbaus erfahren möchte, kann die Ausstellung noch bis zum 11. August im Altstädter Rathaus besuchen.
Am 6. August 1945 wurde die japanische Stadt Hiroshima ebenso wie 3 Tage später Nagasaki durch eine amerikanische Atombombe dem Erdboden gleichgemacht. Eines der wenigen Gebäude, die die Explosion zumindest teilweise überlebten, war das mächtige Industriepalais mit seiner gewaltigen Kuppel, dessen Ruine zum weltbekannten Memento der Katastrophe wurde. Sein Architekt war, man wird es kaum vermuten, Tscheche. Jan Letzel zählte zur ersten Generation der Schüler des legendären Begründers der tschechischen modernen Architektur Jan Kotěra. Er arbeitete unter anderem gemeinsam mit anderen Architekten an der Dekoration des heute bereits legendären Hotels Europa, das damals den Namen des Herzogs Stefan trug. Es gilt als wahrscheinlich, dass Letzel das Interieur für das berühmte Jugendstilcafé im Hotel Inneren entwarf, das heute für viele Prag-Touristen zum angenehmen Pflichtprogramm gehört. Anerkennung in seiner Heimat erfuhr Jan Letzel jedoch Zeit seines Lebens ebenso wenig wie die ihm nahestehende Künstlervereinigung Manisch. Und so nimmt es nicht Wunder, dass er sich lieber in anderen Ländern aufhielt, nicht zum Urlaub freilich, sondern in seiner Eigenschaft als Architekt. Ägypten, Italien und eben Japan, wo er zunächst für eine französische Architektenfirma arbeitete und 1910 mit seinem Freund Karl Horra in Tokio ein eigenes Projektbüro gründete. Es beginnt eine sehr produktive, erfolgreiche Zeit. Über 40 Gebäude soll Letzel entworfen haben. Hotels, Verwaltungspaläste, Kirchen, Residenzen. Die Japaner bewundern Letzels Jugendstilgebäude und Letzel fühlt sich in Japan so wohl, dass er dort bleibt. Sein Heimatland als Handelsattaché an der tschechoslowakischen Botschaft vertritt und eine japanische Tochter adoptiert. Doch die glückliche Zeit nimmt 1923 ein jähes Ende durch eines der größten Erdbeben in Tokio. Letzel kehrt nach Prag zurück, verfällt zunehmend einer schweren seelischen Krankheit und stirbt im Winter 1925 im Alter von 45 Jahren. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Tagesecho vom 8. August. Im Anschluss erwartet Sie jetzt meine Kollegin Martina Schneibergowa mit der Sendereihe Begegnungen.
Begegnungen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Tandem heißen die beiden Koordinierungszentren für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch in Regensburg und in Pilsen, die vor 5 Jahren errichtet wurden. Im Sitz des Regensburger Tandems wurde vor kurzem anlässlich des 5-jährigen Jubiläums eine kleine Feier veranstaltet, an der vor allem diejenigen teilnahmen, die dabei waren, als Tandem errichtet wurde. Die Feier wurde symbolisch mit einer Tandem-Radfahrt vom Stadtzentrum zum Sitz des Tandems eröffnet. Geradelt haben die Leiter der beiden Tandemzentren, die Oberbürgermeister von Regensburg und Pilsen sowie Alwin Prost vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Herbert Warner, Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Vor dem Sitz des Tandems wurden die Tandem-Radler begrüßt.
Natürlich wollte ich meinem Amtskollegen in Regensburg den Vortritt lassen, aber die Satteleinstellung hat dafür nicht ausgereicht.
Wir warten auch noch auf ein drittes Tandem, die Kollegen von Ministerium und Zukunftsfonds
sind irgendwo klar, unterwegs, haben sie verloren, ja.
Sind unterwegs verloren gegangen. Aber
ich die fahren langsam, aber sicher.
Alle Tandemradler sind gesund ans Ziel gekommen. Alwin Prost fragt mich nach den Anfängen der beiden Tandemzentren.
Ja, wichtig war, dass der Jugendaustausch eine sehr breite politische Unterstützung gefunden hat. Das war in beiden Parlamenten der Fall und es war vor allen Dingen auch durch die beiden Präsidenten. Damals durch Präsident Havel, aber auch durch den deutschen Präsidenten Herzog. Die trafen sich in dem ostböhmischen Politschka, anlässlich eines Jugendfestes. Und da waren die damaligen Jugendminister vertreten. Es wurde aus diesem Anlass eine Erklärung unterzeichnet zur Gründung eines solchen Büros, was für uns auch Neuland war. Wir haben nichts Vergleichbares gehabt. Und es wurde dann auch relativ schnell umgesetzt. Das war die Frage, wo platziert man das, in welchen Städten? Wir wollten die Hauptstädte nicht haben. Wir wollten möglichst Partnerstädte haben. Und so sind wir auf deutscher Seite mit Absprache mit der tschechischen Seite auf Pilsen und Regensburg gekommen. Ja, und im April 1997 wurde dann das hier eröffnet. Und wenige Tage vorher wurde es dann auch schon in Pilsen eröffnet worden, das Büro.
Manchmal hat man den Eindruck, dass dieser Jugendaustausch vor allem oder hauptsächlich auf den ersten Blick sieht das so aus, in den Grenzregionen sehr gut läuft. Aber zum Beispiel die anderen Bundesländer, außer Bayern, Sachsen, eventuell Thüringen, nehmen daran nicht so sehr teil. Was kann man dafür tun? Wie kann man das fördern?
Sie haben recht. Also die Analyse trifft zu. Es sind die grenznahen Bundesländer auf deutscher Seite, die sich hauptsächlich engagieren, auch noch zusätzlich Mittel einbringen, wie Bayern und Sachsen. Tandem bietet Veranstaltungen an, um dafür zu werben, für nicht nur die Veranstaltungen in Bayern oder Sachsen oder Thüringen durch, sondern sie gehen nach Norddeutschland. Es ist schwierig, in der Tat. Wir versuchen auch Schulen anzusprechen, gezielt, aber es ist leider nicht so, wie wir uns das hofften, dass es wirklich von deutscher Seite ganz einbezogen wird. Aber vielleicht muss man da ein Stück mit leben. Das Interesse wächst, aber es ist zäh, es ist langsam.
Das ist wahrscheinlich auf unserer Seite auch so, auf der tschechischen, weil ich glaube, die Schüler oder Studenten aus Nordmähren oder Schlesien nehmen nicht so oft an Jugendaustausch mit Deutschland teil, wie Schüler aus Westböhmen oder Nordböhmen. Nicht wahr?
Vielleicht wird durch diese europäische Perspektive nochmal ein weiterer Interessenschub dann gegeben. Was wir auch versuchen, ist durch eine Ausweitung der Gruppen, dass wir ganz gezielt auch junge Berufstätige einbeziehen, dass das vielleicht auch nochmal eine Perspektive ergibt, jetzt nicht für große Zahlen, aber für einzelne Jugendliche, dass sie sagen, ja, ich würde vielleicht auch mal gerne ein Praktikum in Berlin machen oder nach Hamburg gehen oder nach Frankfurt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch da mal noch so einen kleinen Schub zu geben.
Im Hinblick auf den
geplanten EU-Beitritt Tschechiens ist es auch für die Jugendlichen in Tschechien sehr wichtig, diese Mobilität zu fördern. Wie kann man auch dazu beitragen im Rahmen des Tandems?
Wir arbeiten da mit der Europäischen Kommission zusammen. Die Europäische Kommission stellt Mittel zur Verfügung, um einmal die Grenzregionen auch darauf den Beitritt vorzubereiten, denn es gibt Vorbehalte, glaube ich, auf beiden Seiten der Grenzregionen. Es werden die Vorteile gesehen, aber sind auch Befürchtungen da, dass man das auch ausräumt und sagt, unterm Strich werden wir alle gemeinsam davon profitieren. Und ja, gerade mit Blick auf Europa, das als Chance auch dazu zu stellen. Wir versuchen auch so andere Länder teilweise mit einzubeziehen, beispielsweise mit Polen was zu machen oder mit Frankreich. Zwar wird das Bilaterale im Vordergrund stehen, ganz klar, ganz eindeutig, aber auch auf Blick auf die europäische Perspektive hin, dass man sagt, warum nicht auch mal ein anderes Land mit einbeziehen, um diese Dimension ein Stückchen dann deutlich zu machen.
An der Errichtung des Tandemzentrums in Regensburg beteiligte sich auch die Bundestagsabgeordnete Maria Eichhorn.
Ja, es war deswegen nicht ganz einfach, weil natürlich viele Regionen, Städte sich beworben haben um diese deutsch-tschechische Koordinierungsstelle. Wir haben aber argumentiert, dass gerade Regensburg und Pilsen schon von der bestehenden Zusammenarbeit her prädestiniert dafür sind, dieses Koordinierungszentrum aufzubauen, und das hat sich auch bewahrheitet. Mit im Wettbewerb standen damals vor allem auch Grenzregionen in Sachsen, und man meinte, dass das vielleicht für die Entwicklung insgesamt förderlicher wäre. Wenn ich aber jetzt zurückblicke auf diese 5 Jahre, stelle ich fest, dass der Standort Regensburg und Pilsen hervorragendes, die Entwicklung war prächtig, und ich freue mich wirklich sehr, dass es so gut gelungen ist, diese Zusammenarbeit, und wünsche für die Zukunft, dass es weiter so aufwärts geht wie bisher.
Konnten Sie sich das damals vor 5 Jahren vorstellen, dass das so gut laufen wird?
Nein, denn es war ja auch so, dass diese Art der Jugendzusammenarbeit neu war. Es gab zwar ein Konzept, aber man wusste nicht so recht, wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren. Und es hat sich gezeigt, dass es hervorragend funktioniert, denn wir kannten eigentlich nur die Werke, wie sie zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich bestehen und die ja eine ganz andere Zusammensetzung haben, eine andere Richtlinie haben, und wussten gar nicht so recht, wie das dann funktionieren wird. Aber die Arbeit hat sich so toll bewährt, vor allem auch in der praktischen Begegnung der Jugendlichen, dass sich ja dieses Beispiel jetzt übertragen hat auf die deutsch-israelische Jugendbegegnung.
Der Leiter des Koordinierungszentrums Tandem in Regensburg, Dr. Carsten Lenk, war von Anfang an dabei.
1997 haben wir dieses Büro aufgebaut, einmal in Regensburg und dann natürlich die Pilsener Kollegen, das Pilsener Büro. Am Anfang gab es ja eigentlich fast nichts. Man musste im Grunde genommen Mitarbeiter suchen, man musste zum Teil auch einfach mal das eigene Profil suchen. Und ich hätte mir, glaube ich, nicht träumen lassen vor 5 Jahren, dass man mal heute schon so viel erreicht hat und dass im Grunde genommen so viele zusätzliche Aufgaben auch auf unser Zentrum zugekommen sind. Vielleicht kann ich einfach noch kurz sagen, was so unsere Aufgabenbereiche sind. Wir sind einmal Informations- und Beratungsstelle für all diejenigen, die im deutsch-tschechischen Austausch arbeiten möchten. Das sind natürlich sehr viele Jugendgruppen, Jugendverbände, aber auch andere Einrichtungen, in denen sich Jugendliche treffen, wie zum Beispiel Jugendzentren, sind aber auch die Schulen. Immer dann, wenn sie Kontakt ins andere Land suchen, wenn sie gemeinsam etwas mit einer tschechischen oder deutschen Gruppe organisieren möchten, dann werden wir aktiv, beraten sie, informieren sie über die Möglichkeiten, über die Bedingungen im Land, über die Möglichkeiten der Begegnung und so weiter.
Wie ist bislang Ihre Erfahrung? Interessieren sich mehr Deutsche für tschechische Jugendliche oder ist es umgekehrt? Ist das Interesse aus Tschechien aus größer?
Ja, auch da kommt es ein bisschen auf den Bereich an, in den man guckt. Gott sei Dank können wir sagen, das Interesse ist eigentlich auf beiden Seiten ausgewogen, aber man muss natürlich sehen, Deutschland ist auch viel größer und hat natürlich viel mehr Jugendliche. Insofern gleicht sich das aus, dass tschechische Jugendliche in der Regel eine höhere Motivation haben, nach Deutschland zu gehen. Man muss einfach bedenken, dass Deutsch ja nach wie vor auch eine viel gelehrte und gelernte Sprache ist, dass für junge Tschechen auch noch eine zusätzliche Schlüsselqualifikation ist, wenn sie Deutsch sprechen können und wenn sie Deutschland ein wenig kennen. Und umgekehrt ist es manchmal schwieriger, deutsche Jugendliche neugierig zu machen für die Tschechische Republik. Wir versuchen das trotzdem und ich denke, es gelingt uns immer wieder mal. Auch Jugendliche, die vielleicht am Anfang skeptisch sind, gerade die, die aus dem grenznahen Bereich kommen, die denken halt, die Tschechische Republik besteht aus Vietnamesenmärkten oder billigen Zigaretten und aus Gipszwergen, richtig, genau. Und wenn es uns gelingt, die Jugendlichen mal für ein paar Wochen ins Land zu holen und ihnen einfach auch zu zeigen, wie interessant dieses Land ist und wie viel dort auch passiert und dass die Jugendlichen, die sie dort treffen können, ja gar nicht so anders sind als sie selber. Wenn es das gelingt, dann sind deutsche Jugendliche oft dann wirklich begeistert.
Damit ist die heutige Ausgabe der Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Vom Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller an dieser Sendung Beteiligten Silvia Schultheis.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7300.